Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Arno Holz, schönes grünes weiches Gras, drin liege ich, mitten zwischen Butterblumen. Über mir, warm, der Himmel, ein weites, zitterndes Weiß, das mir die Augen langsam, ganz langsam schließt. Wehende Luft, ein zartes Summen. Nun bin ich fern von jeder Welt, ein sanftes Rot erfüllt mich ganz und deutlich spüre ich, wie die Sonne mir durchs Blut rinnt, minutenlang. Versunken alles, nur noch ich, selig. Dieses wunderschöne Gedicht haben wir aus dem Lyrikband Vom Glück der Stille, erschienen beim Reclam Verlag, Gedichte, Geschichten und Gemälde zum Innehalten. Ein ganz absolut hinreißendes Buch. In diesem Sinne herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. An meiner linken Seite ist Anne-Rose Beurich.
Hallo, hallo.
Und ich bin Simone Finkenwirth und wir fangen doch gleich mal an.
Wir fangen sofort mal an, wobei ich noch so ein bisschen nachspüren muss, diesem wunderbaren Gedicht. Ich finde, das trifft den August so gut, diese Versunkenheit, die man an manchen Nachmittagen hat, wenn es schon nicht mehr ganz so heiß ist und die Sonne nicht mehr so brennt, sondern das alles so einen milden Glanz bekommt. Und ich denke dann immer an, kennst du Chris Rea noch oder bist du dazu zu jung?
Kenne ich noch, doch.
Genau. Hm. Und von dem gibt es ein wunderbares Lied, das heißt Little Blonde Plates. Mhm. Und da singt er von Eyes of August, Deepest Blue. Und ich finde, dieses Gedicht von Arno Holz fängt das ein. Aber genug der Schwärmerei. Wir fangen jetzt an mit ganz reellen Dingen, mit neuen Büchern. Und ich habe ein perfektes Sommerbuch gelesen. Es heißt Wedding People von Alison S. Besch und es ist erschienen im Bastei-Lübbe Verlag und übersetzt von, das muss ich nachreichen, das steht hier gar nicht.
Vorne nicht drin?
Nee, es ist vorne nicht. Ich reiche das nach. Simone sucht die Übersetzerin und ich sage das dann am Ende. Verena Ludow. Wir treffen auf Föb. Föb ist Ende 30. Sie befindet sich an einem absoluten Tiefpunkt ihres Lebens. Ihre langjährige Beziehung ist gescheitert. Sie hinterfragt ihren Job. Sie arbeitet als Professorin für englischsprachige Literatur in einem kleinen College in einer Kleinstadt. Ihr ehemaliger Mann arbeitet auch da, ist jetzt aber mit einer Kollegin liiert. Also das Arbeiten wird für sie eigentlich unerträglich. Und als dann auch noch eines Morgens der gemeinsame Kater, den sie immer eigentlich ihren Therapiekater nennt, tot in seinem Körbchen liegt, stellt sie fest, sie kann einfach nicht mehr. Sie kann nicht mehr und sie will nicht mehr. Und sie zieht sich ihr schönstes Kleid an und bucht für eine Nacht ein Zimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel, wovon sie und ihr Ex-Mann immer geträumt hatten, dort einmal hinzufahren, ein Haus am Meer. Und sie fährt dorthin mit dem festen Vorsatz, dort zwischen den seidigen Laken und einem kühlen Getränk mit Blick aufs Meer ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie kommt dort an, sie wird aufgrund ihres schicken Outfits für eine der Hochzeitsgäste gehalten. In diesem Hotel findet nämlich eine überdimensionierte Hochzeit statt, über eine Woche mit wahnsinnig vielen Personen. Und keiner hinterfragt ihre Anwesenheit. Die Braut fällt ihr sogleich um den Hals und möchte ihr gerne ihr Zimmer zeigen. Und die Freude endet dabei jäh, als sie ihr im Aufzug eröffnet, dass sie nicht vorhat, Teil dieser Hochzeitsgesellschaft zu werden, sondern ihrem tristen Leben ein Ende zu setzen.
Oha!
Genau. Und die beiden gehen einen Deal ein. Also sie soll erstmal bis zum nächsten Tag überleben. Und man kann sich vorstellen, was dann passiert. Phoebe wird Teil der Hochzeitsgesellschaft, Teil der Wedding People. Und krempelt mit ihrer Anwesenheit alles um. Das klingt jetzt erstmal total trivial, ist aber ein so witziges, wendungsreiches und ironisches Buch. Ich habe total viel Spaß gehabt, weil es so einen genauen und präzisen Blick auf diese Exzentriker hat, die sich auf dieser Hochzeit befinden, auf ihre Schwächen, auf ihre Verbindungen, auf ihre kleinen Lebenslügen und wie Phoeb sich dann immer wieder selbst reflektiert und sich selber vom Leben noch so einen Tag abhandelt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe sie sehr gerne begleitet. Und wenn ich so einen Satz finden müsste, der dieses Buch zusammenfasst, dann würde ich sagen, es ist wie ein, dieses Buch zu lesen, Wedding People zu lesen, ist wie ein Glas Champagner auf nüchternen Magen. Man ist angenehm beschwingt, leicht bedudelt und die Dinge nehmen einen anderen Glanz an. Zumindest bis zu Mittagsläuten.
Okay.
Du hast es noch nicht gelesen, ne?
Ich habe es bisher angelesen und ich finde, sie hat auch einen ganz, ganz tollen Ton. Also man ist sofort drin in ihrer Geschichte. Also da ist so Esprit drin, ne? Also es ist schon sehr, sehr lebendig und geistreich erzählt. Ich freue mich drauf.
Ich sehe bei dir den Krabbenfischer liegen. Ich freue mich ja besonders, dass du jetzt darüber sprichst.
Ja, von Benjamin Wood, erschienen beim Dumont Verlag. Es besteht auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Benjamin Meyers, muss man ja ganz klar sagen.
Das Cover, ne? nicht der Inhalt, aber das Cover sieht eigentlich tupfengleich aus.
Genau.
Kleiner Quervermerk an den Dumont Verlag. Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
Aber sie haben hinten auch noch ein Zitat von Benjamin Meyers abgebildet. Kraftvoll, ergreifend und poetisch. Eine dringende Empfehlung. Übersetzt aus dem Englischen von Werner Löcher-Lawrence. Und Frank Menden, unser lieber Kollege, hatte das auch schon gelesen und ist sehr begeistert gewesen. Und deswegen habe ich es auch aufgeschlagen, aber auch, weil ich beim Dumont Verlag immer viele, viele feine Bücher finde. Wir machen hier eine kleine Zeitreise. Also wir bleiben im Meer. Am Watt vielmehr. In den 60er Jahren befinden wir uns an der Seite von Thomas Flett. Der ist der letzte traditionsreiche Krabbenfischer dort in Long Ferry. Er hat das Handwerk von seinem Großvater erlernt und fährt mit seinem Karren nach draußen, wenn Ebbe ist, und mit seinem Pferd. Jeden Morgen errichtet sich nach der Gezeit, das muss halt immer Ebbe sein, und da stellt man sich so vor, es ist neblig, es tröpfelt, es ist irgendwie nass und kalt und ja, irgendwie unheimlich, und schon gleich auf den ersten Seiten begegne ich einen kleinen Schatten von Benjamin Meyers, denn der Autor ist auch ein unglaublich toller atmosphärischer Erzähler. Und als jetzt unser Thomas nach Hause kommt, er hat seine Beute sozusagen verkauft für ganz wenig Geld, erwartet ihn nicht nur seine Mutter, er lebt mit seiner Mutter zusammen, sondern auch noch ein fremder Mann. Und es handelt sich um Edgar. Edgar ist ein Regisseur und er sprudelt so, er erzählt die ganze Zeit, ist total begeistert von dieser Gegend. Er möchte nämlich einen Roman verfilmen und braucht dafür jemanden, der sich im Watt auskennt mit den Gegebenheiten, und bietet dann Thomas einen Job an als Regieassistenten. Und der ist natürlich erstmal ein bisschen erschrocken und fühlt sich überrumpelt, aber irgendwie ist er doch sehr angetan von diesem sehr eigenen Mann. Und er sagt, ja, 100 Pfund verdiene ich ja nicht mal eben an einem Tag.
Das ist das, was er ihm bietet,
genau,
ne? 100
hat
Pfund
ihm,
pro,
hat ihn
pro
jetzt,
Tag.
Nee, nicht pro Tag.
Aber für diese eine Aufnahme.
Genau, genau. Und hat ihn auch gleich schon Steck ausgestellt. Und irgendwie erwärmt es auch sein Herz. Und die beiden Männer begeben sich auch just an diesem Tag auch nach draußen, und das ist für mich auch diese große Stärke dieses Romans, dass es ganz, ganz auch lebenskluge, aber auch charmante Gespräche zwischen diesen beiden gibt. Und Thomas spürt zum ersten Mal, also der junge Mann, der ist gerade mal Anfang 20, er spürt, da draußen gibt es irgendwie noch mehr, was er machen könnte. Denn Thomas hat eine große, große Leidenschaft, die er für sich bislang behalten hat. Er ist ein Musiker. Also er spielt sehr gerne Gitarre, aber nur für sich. Und Edgar vertraut da nur das Geheimnis an, und dieser ermuntert ihn, rauszugehen. Ne? Und als sie dann so reden, sie sitzen im Wagen, beziehungsweise der eine steigt gerade aus, ist plötzlich Edgar verschwunden. Und dann, liebe Anne, passieren Dinge, mit denen hat man nicht gerechnet. Also es
ich habe das Buch noch gelesen, liebe Simone. Ja. Und oder? Ich warte immer auf den Moment, wo ich dir sage, nicht spoilern, nicht spoilern.
Oder?
Ist wirklich schön.
Also was dann, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und das ist einfach ein Buch der leisen Töne, die trotzdem ein ganz besonderes Echo hinterlassen. Mhm.
Finde ich auch. Mochte ich sehr, sehr gerne. Ein sehr poetisches, schönes Buch.
Ja.
Und auch total alterslos, ne?
Total.
Also kann man sowohl jungen Menschen in die Hand drücken, die noch nicht so richtig wissen, wohin sie lesen und leben wollen. Für alle Benedict Wells Leser.
Auf jeden Fall, ja.
Und eigentlich für alle, die Spaß haben an ungewöhnlichen Geschichten und schöner Literatur.
Und schön sieht es obendrein aus.
Genau.
Wundervolles Geschenk.
Und ich mochte es deutlich lieber als den neuen Benjamin Myers, wenn ich das jetzt an dieser Stelle nochmal sagen darf.
Gut, okay. Aber
bevor ich jetzt Schelte kriege, geht es weiter mit einem Krimi von Sophie Stavar, eine falsche Lüge. Wir begegnen Sloane Carraway, und das ist eine passionierte Lügnerin. Nicht schlimm, nicht um sich zu bereichern oder irgendwelche kleinkriminellen oder großkriminellen Dinge zu machen. Nein, sie lügt, um ihre eigene Unsicherheit zu vergessen. Sie lügt, um ihr Leben interessanter zu machen. Sie lügt, um sich besser den Erwartungen ihres Gegenübers anzupassen. Und so fällt es ihr auch überhaupt nicht schwer, als sie eines Tages in einem Park während ihrer Mittagspause einen Mann trifft, Jay, mit seiner kleinen Tochter. Und die hat sich so in Bienen, ist von der Biene gestochen worden, und sie entfernt den Stachel. Und sie erzählt dann einfach Jay, dass sie Krankenschwester ist. Eigentlich arbeitet sie im Nagelstudio, deswegen hat sie auch einen weißen Kittel an. Und sie merkt sofort, dass Jay natürlich die Vorstellung, dass eine Krankenschwester seiner kleinen Tochter hilft, viel aufregender findet als jemand, der anderen Leuten die Nägel schneidet. Und eins führt zum anderen. Man trifft sich wieder. Jay lädt Sloane mal nach Hause ein. Sie lernt seine Frau kennen, die findet sie auch ganz wunderbar, und sie wird so nach und nach eigentlich zu einem ganz unverzichtbaren Bestandteil dieser Familie, sowohl für die kleine Tochter als auch als Freundin für Violet und Jay, der sich freut, dass seine Frau, mit der er gerade frisch nach New York gezogen ist, endlich eine neue Freundin gefunden hat. Und das Verhältnis wird immer symbiotischer und immer enger. Und man fragt sich, worauf läuft es jetzt eigentlich hinaus? Wann wird diese Fassade zerbröckeln? Was passiert? Und dann, Simone,
ja,
gibt es einen Cliffhanger, der mich wirklich total überrascht hat.
Wow.
Und ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was das ist, aber du weißt von diesem Moment an nicht mehr, wer eigentlich die Jägerin und wer die Gejagte ist. Und die gesamte Geschichte, alles, was du vorher gelesen hast, alle 100 Seiten, 120 Seiten, drehen sich komplett auf den Kopf. Das ist irre spannend. Das ist total unblutig. Es ist sehr originell. Es ist einfach mal eine ganz andere Geschichte, als man erwartet. Und genau das Richtige für so selbstvergessene Tage, wie sie Arne Holz beschreibt, wenn man außer dem Nichtstun vielleicht einfach noch so ein paar Seiten haben möchte, die einen, einfach fesseln, bannen, atemlos zurücklassen. Super Thriller, ganz toll.
Das klingt so ein bisschen, ich glaube, Frank hatte das auch gelesen mit großer Begeisterung. Er meinte, es geht auch, richtet sich auch an Leserinnen und Leser, die Frieda McFadden gerne lesen.
Das kann sein. Von der habe ich, also es geht auf jeden Fall für alle richtig, die so und mal
Subtiles,
so was Subtiles, was Subtiles lesen wollen, wo es eigentlich nicht um den um irgendeinen Mord oder um ein Verbrechen geht, sondern um Interaktion, um Manipulation, um um Betrug und Identität finde ich ganz toll. Und übersetzt hat es Janine Malz und erschienen ist es im Fischer Taschenbuch. Und es heißt Eine falsche Lüge.
Mit rosafarbenen Farbabschnitt.
Ja, sehr schön.
Sehr schön. Ich mache jetzt einen kleinen, eine kleine Break. Henning Susebach, Anna oder was einem, was von einem Leben bleibt, ist unser Must-Read für den August. Und da freuen wir uns alle ganz, ganz doll drüber, weil es ein herausragendes Buch ist. Henning Susebach ist ein ausgezeichneter Journalist, der hat auch schon viele Preise bekommen und hat in dieser Geschichte die Geschichte seiner Urgroßmutter versucht nachzuerzählen. Also ihm sind sehr, sehr wenige Dinge geblieben. Ein Poesiealbum, Postkarten, ein Kaffeeservice und ein Verlobungsring und gleich am Anfang schreibt er eben auch, dass der Mensch zweimal stirbt. Einmal natürlich in biologischer Hinsicht und dann auf sozialer Ebene. Und dass viele Dinge von einem Menschen, wenn er verstorben ist, anfängt zu verblassen. Und dem wollte er entgegentreten. Und das hat er wirklich mit so einer, wie soll ich das sagen, schon mit einer großen Liebe auch für diesen Menschen getan. Die Urgroßmutter kommt um 1867 in ein kleines Dorf in Westfalen, im Sauerland ist das, und Koppenroder, genau. Und Anna kommt dort an, ist gerade mal 20, fügt sich ein als Lehrerin, spürt aber, glaube ich, auch schon von Anfang an, dass sie nicht so hundertprozentig da irgendwie so hinein passt und verliebt sich dann in den Clemens Vogelheim, das ist der Sohn von der großen Gutsherrenfamilie, würde ich es fast sagen, also die dort eben ganz viel Geld hat. Und natürlich darf diese Liebe nicht bestehen. Einmal, weil Anna ja aus einfachen Verhältnissen kommt. Und was ich nicht wusste, dass Lehrerinnen zum damaligen Zeitpunkt wie ein Zölibat leben mussten. Sie durften sich nicht verheiraten. Also das war tatsächlich, es war ihnen verboten. Lehrer hingegen durften das. Wir folgen dieser Frau, die natürlich weiterhin in diesem Ort bleibt, die viele, viele Schicksalsschläge hinnehmen muss und es irgendwie immer wieder schafft, sich da herauszuboxen und eine unglaubliche Kraft haben muss. Und das erzählt der Autor sehr, sehr nah. Also man hat das Gefühl, dass man kein Sachbuch liest, sondern man liest ein Roman. Also die ist ja auch eine Geschichte. Und ebenso bemerkenswert finde ich, meine Allgemeinbildung ist zwar recht gut, aber doch nicht mehr so sehr durchlöchert, baut der Autor immer noch.
Er setzt das in so einen historischen Kontext.
Dankeschön, das war das Wort. Genau. Er baut dann eben ein, was dann passiert ist, 1900 oder wo der Begriff Made in Germany tatsächlich herkommt. Und wie sich die Welt in diesem Dorf, aus dem Dorf heraus weiterentwickelt und bleibt natürlich auch vor den großen Kriegen nicht verschont. Es ist ein ganz fantastisches Zeugnis. An einer Stelle, ich habe sie zu Hause markiert, ich habe es jetzt hier nicht, schreibt der Autor auch, er fühlte sich so, als wäre er in einem Antiquariat, also und hätte sich an dem Leben seiner Urgroßmutter bedient, hat sie tatsächlich auch hat ihr Begriffe zugeordnet, wie emanzipiert und stark und fühlt sich dabei irgendwie nicht ganz so wohl. Aber, lieber Herr Susebach, ich glaube, dass Ihre Urgroßmutter so stolz auf Sie wäre und sie wäre bestimmt genauso berührt, wie wir es sind. Frank Menden hat das Buch ja auch mit großer Begeisterung gelesen, hochgehalten. Mir hat es vor dem Erscheinen eine liebe Buchhändlerfreundin, die liebe Linda, ans Herz gelegt. Und ich möchte ganz kurz noch sagen, dass dieses Buch fantastisch als Hörbuch vorgelesen wurde von Nina Petri.
Genau, ich lasse es mir gerade vorlesen.
Ist das toll?
Ja, wunderbar. Es ist wirklich. Wobei ich finde, auch das Buch ist total schön, weil er eben
mit Bildern,
auch viele
Fotos.
Viele Fotos und Dokumente abgedruckt hat. Also es ist wirklich ein bemerkenswert schönes Buch zum Selbstlesen und auch zum Verschenken. So, wir gehen jetzt nach Berlin in die Gegenwart mit dem neuen Buch von Gaea Schöters, einer Niederländerin, die bei uns bekannt geworden ist durch ihr kongeniales Buch Die Trophäe, ein wirklich fantastisches Buch. Und sollten Sie und ihr es noch nicht gelesen habt, legen wir euch das sehr ans Herz. Dieses neue Buch heißt Das Geschenk und es spielt im Berlin der Gegenwart, wo eines Morgens in der Spree ein badender Elefant auftaucht. Und als der Beobachtende, der gerade morgens früh aus der Kneipe kommt, noch denkt, dass er einer Fata Morgana zum Opfer fällt oder einfach zu viel getrunken hat, taucht auch schon der zweite und der dritte Elefant auf und die baden vor dem Bundeskanzleramt. Und ungefähr zeitgleich bekommt der deutsche Bundeskanzler einen Anruf des Präsidenten von Botswana, der ihn dazu beglückwünscht, dass der Deutsche Bundestag gerade ein Gesetz zur Beschränkung des Elfenbeinhandels durchgewinkt hat und die Importbestimmungen drastisch verschärft hat. Und er sagt, er freut sich sehr darüber, dass der deutschen Regierung das Wohl der Elefanten im entfernten Botswana so am Herzen liegt. Und er wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass das natürlich auch eine andere Seite hat und er berichtet von Elefanten, die Gärten zerstören, die ganze Felder leerfressen, die immer wieder in Dörfern alles niedertrampeln, wofür die Menschen lange gearbeitet haben. Und er schließt seinen Vortrag damit, dass er sich bedanken möchte bei dem deutschen Bundeskanzler für seinen Einsatz für den afrikanischen Elefanten, damit, dass er 20.000 Elefanten nach Berlin geschickt hat.
Das stelle sich mal vor.
Genau. Und natürlich bricht auf der Stelle das Chaos aus. Die gesamte Infrastruktur bricht zusammen. Die Autos können nicht mehr fahren, die Elefanten sind überall. Der Tiergarten ist 0, nichts leer gefressen. Es beginnt ein Verteilungskampf zwischen den einzelnen Bundesländern. Und Gaea Schöters spielt diese kluge Fantasie wirklich bis zum Ende durch. Ich finde das zum einen total kurzweilig, zum anderen hat es aber auch sehr, sehr viele nachdenklich stimmende Untertöne und es ist absolut relevant in unserer Zeit und bei der Setzung unserer Prioritäten. Sie musste nicht übersetzt werden, sie schreibt Deutsch. Sie hat Deutsch gelernt, aber sie ist übersetzt von Lisa Mensing. Aber ich weiß, dass sie Deutsch gelernt hat. Ich habe sie bei Eat, Read, Sleep gehört und sie spricht wirklich akzentfrei Deutsch. Sie hat sich das Deutsche angeeignet und deswegen bin ich jetzt eigentlich auch davon ausgegangen, dass sie das Buch auf Deutsch geschrieben hat. Also, es ist ein kluges, kurzweiliges Buch zur Zeit und ich lege es jedem ans Herz, der einfach mal Lust hat, was komplett anderes zu lesen, was in kein Genre passt.
Da habe ich auch große Lust drauf. Ich hatte damals jetzt mit der Trophäe angefangen, aber das war dann mir dann doch zu brutal. Da werde ich auf jeden Fall mal rein.
Ja, toll.
Und das klingt, lohnt klasse. Sich. Super. Jetzt kommen wir auch noch mal zu einer verrückten Geschichte jenseits der Genre Reality von Jasmin Ramadan. Jasmin Ramadan ist ja bei uns auch eine bekannte Autorin. Der liebe Kollege Frank hatte ja von ihr ihren Roman, ihren Erstling, hochgehalten und gern gelesen. Und ich hatte nach einer wirklich absolut mitreißenden Besprechung in Deutschlandradio Kultur gewusst, will ich haben. Es geht dieses Mal um Lilith, das ist die Ich-Erzählerin dieser Geschichte. Sie wird kurz Lit genannt und Lit hat ein kleines Problem. Sie sitzt ihrer Mitbewohnerin und Freundin gegenüber, Victoria, und Victoria gibt ihr nur noch wenige Stunden, wenn sie das Geld für die Mietzahlung der letzten Monate nicht aufbringen kann, muss sie die Wohnung sozusagen verlassen. Und unsere Ich-Erzählerin hätte es eigentlich ganz einfach. Sie hat wohlhabende Eltern. Die Mutter ist eine sehr angesehene, erfolgreiche Psychologin, die auch einen Podcast hat. Der Vater, sehr lange schon Schriftsteller, hat schon viele Bücher geschrieben. Jetzt gerade ist er aber in so einer kleinen Schreibkrise. Und sie bräuchte dort nur anzurufen, zu sagen, ich brauche das Geld, aber das ist nicht Lit. Lit ist irgendwie eine ganz eigensinnige, verschrobene Protagonistin und sie geht ihren eigenen Weg. Sie trifft sich erst nochmal mit ihrer kleinen Sexbekanntschaft, Liebschaft Junius, weil Junius ihr sagt, er hätte dort einen Galeristen, mit der vielleicht ihre Kunststücke ausstellen würde. Lit ist nämlich auch Künstlerin, ist aber dort auch aus ihrem kleinen Künstleratelier rausgeflogen, weil eben auch die Mietzahlungen fehlten. Dieses Treffen mit den drei Männern geht ganz nach hinten los und am Ende findet sich unsere Erzählerin in einem Zug wieder und fährt mal eben weg. Jetzt mache ich einfach mal einen Break. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich die ganze Geschichte erzähle, würde ich der Autorin viel wegnehmen. Es ist eine unglaublich energiegeladene, frische, fantasiereiche Geschichte. Sie greift große Themen des Lebens auf. Es geht auch um Trauma. Nämlich unsere junge Heldin war mit 11 Jahren mit ihren Eltern damals auf der Love Parade und dort verloren gegangen und hat dort wohl irgendetwas erlebt, an das sie sich nicht zurückerinnern kann und das sie vielleicht zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist. Es sind viele verrückte, liebenswerte Figuren und wir Buchhändlerinnen und Buchhändler denken ja immer gerne so einen Schubladen. Und diejenigen, die auch so ein Faible haben für verrückte Geschichten wie aus der Feder von Mariana Leki oder Tama Nord, da kommen wir gleich zu, bitte einfach mal aufschlagen, denn dieses Buch tut einfach gut und hat viele, viele, viele tolle Denkansätze. Reality von Yasmin Ramadan ist eine Hamburger Autorin und kann ich nur empfehlen. Erschienen im Weißbuchs Verlag. Anne guckt gerade.
Genau, wäre vielleicht für mich tatsächlich auch ein Buch, oder?
Mal gucken.
Aber jetzt hast du ja nochmal das Stichwort gegeben zu einem Lieblingsbuch von uns beiden oder einer Lieblingsautorin von uns beiden. Tama Nord, Der Schlaf der Anderen, eine Must-Read-Empfehlung von uns beiden. Tama Nord hat sich schon in unser Herz geschrieben mit ihrem Debütroman Die Ewigkeit ist ein guter Ort, vor 2 Jahren erschienen. Sie hat dafür auch für einen Auszug aus diesem Buch schon 2019 den Hamburger Literaturpreis gewonnen. Jetzt ist ihr neues Buch erschienen, das heißt Der Schlaf der Anderen, und wir gehen in ein Schlaflabor und dort treffen wir 2 Frauen, Sina. Sina ist Lehrerin, sie lebt mit einem Mann und 2 halbwüchsigen Kindern zusammen und ihr entgleitet der Schlaf. Sie kann einfach nicht mehr schlafen und egal was sie versucht, der Schlaf verlässt sie und mit diesem Verlassen dominiert er gleichzeitig ihr gesamtes Leben. Und sie hat einen neuen Hausarzt, weil ihre alte Hausärztin in Rente gegangen ist und der sagt ihr, er wird ihr keine Medikamente mehr verschreiben, wenn sie sich nicht mal in einem Schlaflabor durchchecken lässt. Also macht sie das zähneknirschend und dort trifft sie auf eine andere Frau, auf Janis. Janis arbeitet in diesem Schlaflabor. Sie ist eigentlich Krankenschwester und fühlte sich aber dem Druck und dem Stress im Krankenhaus nicht mehr gewachsen und findet sehr viel mehr Ruhe darin, wenngleich auch nicht Erfüllung, die Hirnströme derjenigen aufzuzeichnen, die in ihrer Obhut des Nachts sind. Und diese Frauen, diese beiden unterschiedlichen Frauen, die aber dann irgendwie doch merken, im Gespräch, dass sie sich in ihrem Leben eingerichtet haben, es aber nicht ausfüllen, beide nicht, machen sich zusammen auf den Weg.
Das ist ein wirklich schönes, schönes Buch. Ich finde, es hat nochmal eine andere Tiefe und Ernsthaftigkeit als Die Ewigkeit ist ein guter Ort. Mhm. Es ist ein, ja, so eine Art emotionales Roadmovie eigentlich. Mhm. Ne?
Schönes
wie,
Wort, ja.
Wie die beiden Frauen sich zusammen auf die Reise machen in mehr als einer Hinsicht. Mhm. Und also ein schöner Kontrast zu allem, was wir Ihnen und euch bislang vorgestellt haben, ein leises Buch, ein Buch in einer wunderbaren Sprache, mit einer schönen Poesie und auf jeden Fall ein Buch, was zumindest ich sofort mehrfach an beste Freundinnen verschenkt habe.
Auf jeden Fall. Und es ist ein Buch mit herrlich skurrilen Szenen.
Ja, das stimmt. Ja, wunderbar.
Also man lacht und seufzt.
Genau. Nachts auf dem Friedhof,
ja,
sage ich nur. Also wenn ihr bei Nachts auf dem Friedhof seid, dann denkt ihr einfach an uns.
Ja, ja, das war es dann auch schon.
Denkt an uns, war ein gutes Schlusswort.
Genau.
Guckt doch mal, wann wir wieder auf Sendung sind.
Am 7. September, das ist ein Sonntag.
Da habe ich schon das nächste Gedicht von Eva Strittmatter herausgefunden.
Ja,
auch in diesem Buch.
Wundervoll.
Also freut euch jetzt schon auf Eva Strittmatter. Habt einen wunderbaren August mit entrückten, schönen, friedlichen und stillen Momenten. Habt einen schönen Sommer. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Tschüss.
Auf bald. Tschüss, tschüss.